Guten Morgen. Gunnar hat es am Anfang schon gesagt, es geht heute wieder um Kriminalgeschichten aus der Bibel. Und ich habe das Gefühl, ihr habt sehr genaue Kenntnis davon, was zu einer Kriminalgeschichte gehört. Spannung bis zum letzten Moment. Als ich mich so zu Beginn, zum offiziellen Beginn des Gottesdienstes nochmal umdrehte, dachte ich, oh, heute sind aber viele nicht da. Ich wusste, es ist jemand krank. Jemand rief mich am Freitag noch an, der eigentlich was hier hätte machen sollen. Er hätte vergessen, dass er am Samstag in Urlaub fährt und so weiter. Also solche Sachen, aber es waren ziemlich wenige da. Und ich frage mich, wann seid ihr alle gekommen? Ihr wart doch noch gar nicht da am Anfang. Spannung bis zum letzten Moment. Das habt ihr richtig gut drauf. Das ist schön. Ich habe an unsere iranisch sprechenden Geschwister einen Bibeltext verteilt, nur damit die gleich nicht verwirrt sind. Ich werde zuerst einen anderen Text lesen, den ihr dann hier oben seht. Der Text, den ihr habt. Jetzt fragen sich die Leute, die die Aufnahme hören, was ist passiert? Ratet mal. Der Text, den ihr habt, der kommt dann später dran. Einige Worte aus dem Gesangbuch des Alten Testamentes, dem Psalmen. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen, und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Ach, nochmal für die iranischen Geschwister, das steht jetzt hier vorne, nicht auf eurem Blatt. Das kommt später. Okay, ja. Ich habe getan, Vers 6, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir, auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Da scheint etwas Schreckliches geschehen zu sein. Jemand hat Schuld auf sich geladen. Er ist verzweifelt. Offenbar hat Gott ein Urteil über ihn gefällt. Und er weiß, dieses Urteil ist gerecht. Im 51. Psalm werden diese Worte dem König David zugeschrieben, einem der bekanntesten Persönlichkeiten des Alten Testaments und ein Vorfahre Jesu. Das heißt, am Anfang dieses Psalmes 51 entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Was war da geschehen? Israel war im Kriegszustand. Immer im Frühjahr ging das wieder los. Die Feinde, mit denen es ständig Kämpfe gab, waren die Ammoniter. Unter seinem Feldherrn Joab schickte David sein Heer in den Kampf. Er selber bleibt zu Hause. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Der König ist nur bei den allerwichtigsten militärischen Operationen anwesend. Diese hier, die war wohl gar nicht so bedeutsam. Er hat sein Mittagsschläfchen hinter sich gebracht und genießt den Spätnachmittag auf dem Dach seines Palastes. Dabei fällt sein Blick in den Innenhof des Nachbarhauses. Ein Innenhof ist eigentlich nicht einsehbar. Es sei denn, jemand steht auf dem Dach des Palastes und kann von oben am Hang da herunterschauen. Er sieht seine Nachbarin, wie sie sich wäscht. Sie hatte ihre Periode und vollzieht nun die vorgeschriebene Waschung. Er kennt sie nicht. Er ist der König. Er hat genug Leute im Palast um sich, er lässt Leute kommen, aber er geht nicht zu ihnen hin, auch nicht zu den Nachbarn. Die Nachbarin gefällt ihm. Er schickt einen Diener los, um herauszufinden, wer sie denn eigentlich ist. Ihr Name ist Bathseba. Bathseba ist Soldatenfrau. Ihr Mann Uriah ist im Einsatz. Das Heer belagert gerade Rabba, die Hauptstadt der Ammoniter, der aktuellen Feinde. Jeden Tag muss sie darauf gefasst sein, eine schlimme Nachricht zu erhalten. Sie wartet ins Ungewisse hinein darauf, dass er kommt. David kennt ihren Mann. Der ist ein Hauptmann seines Heeres. Und er weiß, der Mann ist nicht da. Er ist der König. Ihm darf sich keiner widersetzen. Er lässt die Frau holen und zwingt sie, mit ihm zu schlafen. Sie darf sich ja nicht wehren. Er ist der König. Es ist eine Zeit, in der die meisten Menschen solche Machtstrukturen überhaupt nicht hinterfragen. Bathseba kehrt zurück in ihr Haus. Als sie kurz darauf feststellt, dass sie schwanger ist, schickt sie jemanden zu David und lässt ihm ausrichten: Ich bin schwanger. Mehr sagt sie nicht. Er ist ja der König. Er soll sehen und entscheiden, was in dieser verworrenen Situation zu tun ist. Und König David hat eine, wie er wohl meint, ziemlich gute Idee. Unter einem Vorwand lässt er ihren Ehemann Uriah von der Front zu sich kommen und schickt ihn anschließend nach Hause. Uriah war lange weg. Der wird doch sicher zu seiner Frau wollen und dann auch mit ihr schlafen, denkt sich David. Dann könnte er ja meinen, das Kind sei von ihm und das ganze Problem ist gelöst. Er will ihm das Kind unterschieben. Doch Uriah weigert sich mit Entschiedenheit, in sein eigenes Haus zu gehen, dort zu essen und zu trinken und bei seiner Frau zu liegen, während seine Kameraden alle im Krieg sind. Er will nicht. Er findet das ungerecht, wenn die anderen kämpfen und er macht sich zu Hause bequem. Der Plan von David ist gescheitert. Es ist aber nicht gut, denkt er sich wohl, wenn das Volk etwas von seinem Verhalten erfährt. Auch Jahrtausende später kann das noch Politiker ihren Job kosten, ob in Deutschland oder USA. David erteilt den Befehl, dass Uriah dort eingesetzt wird, wo der Kampf am härtesten ist und schlimmer noch, dass man sich in der Kampfsituation von ihm zurückziehen soll, damit er getötet wird. So bespricht er das mit den anderen Befehlshabern. Und so geschieht es auch. Genau betrachtet ist das glatter Mord. Und scheinbar schweigen die, die davon wissen müssen, die, mit denen David das besprochen hat. Er ist eben der König. Und damals gab es keine klugen Bild-Zeitungsreporter, die darauf doch irgendwie gekommen wären. Deswegen bleibt das auch erstmal geheim. Bathseba hört, dass ihr Mann Uriah tot ist. Vielleicht ahnt sie auch, wie das gekommen ist. Sie hält die Totenklage um ihn. Und nachdem die vorbei ist, lässt David sie in seinen Palast holen, heiratet sie und das Kind, das Monate später geboren wird, ist nun ganz offiziell Davids Sohn. Und dann geschieht etwas und das ist jetzt der Text, den ihr in gedruckter Form in Farsi vor euch habt und den anderen lese ich es in Deutsch vor. Der Text steht im 12. Kapitel des 2. Buches Samuel. Da heißt es, deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere war arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Er aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigen Zorn aus und rief: »So gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben und das Lamm muss er vierfach ersetzen als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat.« »Du bist der Mann«, sagte Nathan zu David. »Und so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich vor den Nachstellungen Sauls gerettet. Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben, habe seine Frauen in deinen Schoß gelegt und dich zum König über Juda und Israel gemacht. Und wenn das noch zu wenig war, hätte ich dir noch dies und das geben können. Warum hast du meine Gebote missachtet und getan, was mir missfällt? Du hast den Hethiter Uria auf dem Gewissen. Durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umbringen lassen und dann hast du dir seine Frau genommen. Genau so wird nun das Schwert sich in aller Zukunft in deiner Familie Opfer suchen, weil du mich missachtet und die Frau des Hethiters zu deiner Frau gemacht hat. Und auch das sagte Nathan noch, so spricht der Herr, aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Du wirst mit ansehen müssen, wie ich dir deine Frauen wegnehme und sie einem anderen gebe, der am helllichten Tag mit ihnen schlafen wird. Was du heimlich getan hast, will ich im Licht des Tages geschehen lassen, und ganz Israel wird es sehen. David sagte zu Nathan: Ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Nathan erwiderte: Auch wenn der Herr über deine Schuld hinwegsieht und du nicht sterben musst. Der Sohn, den dir Bathseba geboren hat, muss sterben, weil du mit deiner Untat den Herrn verhöhnt hast. Dann ging Nathan nach Hause. Ein berühmtes Gespräch, das auch durch die Literatur der Weltgeschichte gegangen ist. Ein Gespräch, in dem das Urteil über den König gesprochen wird. Den, dem wir unendlich viele Lieder in den Psalmen verdanken. Dem, von dem auch so viel Gutes bekannt und überliefert ist. Dem, der Macht hatte und sie missbrauchte. Denn Macht ist gefährlich, weil Menschen nicht nur gut sind. Schon denen, die keine Macht haben, fällt es nicht leicht, auf etwas zu verzichten, was man gerne hätte. Aber wer Macht hat, hat ja möglicherweise noch ein zusätzliches Instrument, das zu bekommen, was er will. Macht ist eine Verantwortung, aber sie kann auch eine Versuchung sein. Deswegen schreibt Paulus zum Beispiel an Petrus zum Beispiel an Älteste der Gemeinde im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Er weiß um die Gefährdung von denen, die leiten. Er zeigt, wie Macht positiv eingesetzt werden kann, nämlich indem man sich bemüht, als Vorbild zu leben. David lebt die negative Seite. Da werden Abhängigkeiten geschaffen. Da werden Menschen nicht dazu gebracht, selbstständige und mündige Menschen zu werden, sondern sie werden zu Befehlsempfängern und der Mächtige, der König, behält alles in der Hand. Und im schlimmsten Fall, wie hier bei David, führt es dazu, dass er die Abhängigen auch missbraucht. Übrigens kennen wir das ja auch aus dem Leben christlicher Gemeinden. Insbesondere, wenn ihre Strukturen so sind, dass nicht Gleichberechtigung besteht, sondern hierarchische Strukturen. wenn die Gemeinde zu gehorchen hat. Als Pastor findet man das manchmal ganz nett, wenn einem die Leute gehorchen, aber richtig ist das überhaupt nicht. Und das darf auch nicht das Ziel sein. Für David war Bathseba nicht gleichwertig, sondern Besitz. Und um diesen Status zu erhalten, geht er sogar über Leichen. Deswegen wird das Urteil über ihn gesprochen. Und offensichtlich hat er sein Rechtsempfinden noch nicht ganz verloren. Erst merkt er natürlich gar nicht, dass in dieser Geschichte, die ihm der Prophet Nathan erzählt, von ihm die Rede ist. Als ihm klar wird, dass es um ihn geht, macht er aber keine Ausflüchte mehr. Er tut nicht so, als wäre bei ihm alles ganz anders. Als hätte er nicht anders gekonnt, ich bin ja nun mal so. Der am Anfang gelesene 51. Psalm drückt wohl die Gedanken und Gefühle, die er hatte, gut aus. Bedingungslos gesteht er ein, was er getan hat. Ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es von Geburt an, lastet Schuld auf mir. Dabei erwähnt er nicht nur das von Nathan angesprochene Ereignis, sondern ist sich dessen bewusst, dass sich Schuld durch das Leben jedes Menschen zieht. Nicht, weil sie vererbt wird, das meint er nicht mit der Mutter, sondern weil wir in einem System gefangen sind, in dem wir immer wieder schuldig werden. Indem wir ganz schnell uns selber zum Dreh- und Angelpunkt dieser Welt erklären. Besonders, wenn wir Möglichkeiten haben, Macht auszuüben. Und dieser Mann muss nicht sterben, sagt ihm der Prophet. Natürlich irgendwann auch mal, ganz klar. Er wird von Gott neu angenommen. Und Gott macht ihm deutlich, auch dich, David, liebe ich und will ich gebrauchen. Deswegen haben wir von ihm auch so viele gute Überlieferungen. Er hat sich selber das Todesurteil zugesprochen. Das wäre gerecht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber Gott lässt ihn leben. Auch dieser Mensch kann von Gott wieder angenommen werden. In der Tat, bei Gott sind alle willkommen. Aber es kann nicht alles rückgängig gemacht werden. Es ist nicht auf einmal alles gut. Es ist alles vergeben. Aber David wird mit seiner Schuld leben müssen. Er wird erleben, dass sein dann ältester Sohn eine Revolte gegen ihn anzettelt und vor aller Augen mit den Frauen seines Vaters Davids, die der bei seiner eiligen Flucht aus dem Palast zurückgelassen hat, Verkehr hat. Auch davon spricht die Bibel. Zu einem späteren Zeitpunkt. Er wird den Tod dieses ältesten Sohnes dann nicht verhindern können, so wenig wie den Tod seines ersten Kindes mit Bathseba. Er muss sterben, hat der Prophet gesagt. Wir lesen hier nicht, warum. Manche ziehen hier eine Parallele zu Jesus, der als Unschuldiger für Schuldige starb, der sehr bewusst als Erwachsener diesen Weg freiwillig ging, aber ich glaube, das verbietet sich. Weil Jesus sich für diesen Weg entschieden hat. Das Kind Davids und Bathsebas konnte das nicht. Es starb nicht für seinen Vater. Es starb wegen seines Vaters. So hört sich das an, was der Prophet sagt. Und wie bei so manchen Dingen lässt uns die Bibel hier ganz einfach mit Fragen stehen. Warum? Wie kam es dazu, dass dieses Kind wegen seines Vaters starb? Eine Krankheit, vielleicht ein gescheiterter Versuch, sich der Folgen der Vergewaltigung zu entledigen. Spekulationen gibt es viele. Wie ich das manchmal mache, lese ich Bibelkommentare, andere Predigten zu diesem Text und so weiter. Ich habe keine Lust, euch das, was es da so an Möglichkeiten und Ideen in den Köpfen von guten Kolleginnen und Kollegen gibt, alles zu erzählen. Wir wissen es eben nicht. Ich glaube, die Bibel fordert uns manchmal heraus, mit Nichtwissen stehen zu bleiben. Deswegen sind mir Menschen, die meinen, sie finden hier die Antwort auf alle Fragen, immer ein bisschen verdächtig. Die Bibel gibt nämlich nicht die Antwort auf alle Fragen. Klar ist, das Kind kann nichts dafür. Klar ist auch, Jesus wandte sich vehement gegen falsche Schuldzuweisungen, wenn Menschen von einem Unglück getroffen wurden. Er wandte sich dagegen, als Leute meinten, wenn ein Mann blind geboren ist, dann muss er möglicherweise schon im Mutterleib gesündigt haben. Er wandte sich dagegen, als Menschen sagten, ja guck mal, die sind in einem Aufstand hingerichtet worden oder über die ist ein Turm zusammengebrochen und hat sie erschlagen. Er wandte sich dagegen, dass Menschen nun meinten, das hängt mit der ganz persönlichen Schuld dieser Leute zusammen. Das passt nicht in das Denken der Bibel hinein. Aber das Kind stirbt und es hat etwas zu tun mit dem, was dazwischen Bathseba und David passiert ist. Und er hat auch offensichtlich seine Familie geprägt. Wir werden zu einem anderen Zeitpunkt noch sehen, wie das auch mit seinen anderen Kindern war, die offensichtlich nicht ganz unbelastet waren von der Vergangenheit ihres Vaters, wie das oft so ist. Dass Kinder, die selber in der eigenen Familie Machtmissbrauch und Missbrauch erlebt haben, das weitermachen. So war das auch in Davids Familie. In dem Sinne hat er auch die Zukunft anderer Menschen gewaltig geschädigt, nicht nur die Bathsebas. David hat Tod und Trauer in die Welt gebracht und Tod und Trauer sind durch ihn in der Welt. David hat seinen Tod, den Tod seines Kindes und die Schmerzen Bathsebas zu verantworten. Ihm gilt das. Mit seiner Tat hat David den Untergang eingeläutet. Die glanzvollen Zeiten des Königs sind vorbei. Sünde hat Konsequenzen. Und wer sündigt, der wird manchmal unter diesen Konsequenzen ein Leben lang leiden müssen. Aber David wird leben. Und er darf lieben. Denn unglaublich aber wahr, zwischen ihm und Bathseba scheint sich auch so etwas zu entwickeln. Das zweite Kind, das er mit Bathseba bekommt, wird dann sein Nachfolger. Aus und von Gottes Gnaden. Sünde hat Konsequenzen. Aber sie hat nicht das letzte Wort. Das hat Gott. David stellt fest, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Es ist ein Bekenntnis, das um Gott weiß und ihn ansieht und es aushält, dass Gott auch alles weiß. Durch dieses Bekenntnis beginnt für David auch ein neuer Schritt ins Leben. Und so kann das auch bei allen anderen Sterblichen sein. Ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht. Und ich bitte darum, dass ihr das einfach mal durch die Reihen gehen lasst. Wenn ihr euch diese Karte anschaut, mit dem Kreuz in der Mitte und haltet es vor euch selber, dann seht ihr euch in allen Rissen, die in diesem Kreuz sichtbar sind, könnt ihr euch erkennen. Der Künstler, der diese Karte hergestellt hat, hat sie genannt Ich und damit meint er sich und auch jeden Betrachter, zerbrochen in der Tiefe, gehalten durch das Kreuz. Dieses Bild drückt genau das aus, was im Leben des Königs David geschehen ist, was in jedem Leben geschehen kann. Da ist Zerbruch da. Da sind Dinge da, in denen wir schuldig geworden sind. Da sind die ganzen, bei David buchstäblichen, bei anderen sogenannten Leichen im Keller, die wir in unserem Leben haben. Dinge, die nicht richtig gelaufen sind. Aber wir dürfen uns sehen im Kreuz, an dem Christus freiwillig gestorben ist, um unsere Schuld dort zu tragen, um uns zu ermöglichen, neu anzufangen, damit wir Vergebung erfahren dürfen. Denn Gott will vergeben. Gott will, dass wir mit allem Zerbruch, der in unserem Leben ist, mit allen Rissen, die wir aufweisen, zu ihm kommen können und erkennen, wir sind von ihm gehalten. Er sorgt für uns. David wurde von Gott angenommen, obwohl er furchtbare Schuld auf sich geladen hat, obwohl er das Leben von Menschen zerstört hat. Er musste auch mit den Folgen leben. Es wurde nicht alles gut bei ihm. Sünde hat Konsequenzen. Es ist nicht so, dass wir zu Jesus kommen und alles ist wieder schön und alles ist wieder in Ordnung. Da, wo das Leben eines Menschen zerstört wurde, da, wo das Leben genommen wurde, sind Dinge, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Die sind passiert. Auch da, wo man sein eigenes Leben zerstört hat. Aber Gott nimmt uns an, wenn wir zu ihm kommen. Und da können auch Dinge wieder heil werden, die noch heil werden können. Da kann es sein, dass jemand wirklich einen Neuanfang machen kann. Zudem lädt Christus uns ein. Daran soll euch diese Karte, die ihr natürlich mitnehmen dürft, erinnern. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, es ist schrecklich, wenn wir sehen, was dieser König David getan hat, was er Menschen angetan hat, was er verursacht hat, auch was er sich selber angetan hat. Aber er durfte zu dir kommen. So dürfen wir das auch. Du kennst die Verletzungen und Risse in unserem Leben. Du kennst die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Mit allem dürfen wir zu dir kommen und wissen, du vergibst. Danke, Herr. Amen.